Gott mit Noah nach der Sintflut einen Bund geschlossen hat. Und was danach in Noahs Leben passierte, das lesen wir heute in 1. Mose Kapitel 9, Abvers 18. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Die drei Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Damit nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang, und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre, und er starb. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Adam und Eva haben sich die verbotene Frucht angeschaut. Ja, die sah so gut aus und dann haben sie davon gegessen. Gott hatte dem Abraham versprochen, ihm so viele Nachkommen zu geben wie Sterne am Himmel und wie Sand am Meer. Die Erfüllung ließ auf sich warten. Und also ging Abraham hin, nahm seine Magd Hagar, zeugte mit ihr ein Kind und versuchte so Gottes Verheißung auf die Sprünge zu helfen. Wenn Gott schon so lange braucht, dann helfe ich eben ein bisschen nach. Wo blieb eigentlich Mose so lange? Das fragte sich das Volk Israel, als Mose auf dem Berg Sinai war. Und weil er so lange brauchte, beschlossen sie, ein goldenes Kalb zu machen und dieses goldene Kalb anzubeten. Israel war mal wieder im Krieg. König David war aber nicht dabei, obwohl er eigentlich hätte dabei sein sollen. Und während er so auf dem Dach seines Palastes spazieren ging, da sah er eine schöne Frau beim Baden. Er holte sie zu sich, beging mit ihr Ehebruch und um das zu vertuschen, ließ er später sogar ihren Mann umbringen. Jesus, wir werden dich niemals verlassen, egal was passiert. Da waren sich die verbliebenen 11 Jünger völlig einig. Und nur Stunden später schliefen sie ein. Als Jesus sie bat, wach zu bleiben. Später, als Jesus gefangen genommen wurde, rannten sie alle weg. Nur einer kehrte zurück, Petrus, aber verleugnete ihn dann dreimal. 5 Begebenheiten. Und wisst ihr was? Alle diese 5 Begebenheiten, die ich nur ganz kurz angerissen habe, die haben eine Sache gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeit ist nicht nur, dass in all diesen 5 Begebenheiten wir von einer Sünde hören oder darüber, dass Menschen etwas falsch machen. Sondern in allen 5 Begebenheiten sündigen Menschen. Und zwar kurz nachdem Gott einen Bund mit ihnen gemacht hat. Gott hat sich in seiner Gnade zu ihnen herabgeneigt. Er hatte gesagt, ich möchte mit euch in eine Beziehung treten und ich möchte diese Beziehung festmachen durch einen Bund. 6-mal lesen wir davon in der Bibel. Im Grunde ist es ein Bund, der sich durch die ganze Bibel zieht, den Gott immer mehr erweitert, immer besser erklärt, von dem Gott immer mehr offenbart. Ja, ganz am Anfang, Gott schließt diesen Bund mit Adam und Eva. Was machen sie? Sie essen von der Frucht. Er schließt einen Bund mit Abraham und der nimmt mit Hagar sein Schicksal selbst in die Hand. Gott macht diesen Bund mit dem Volk Israel und sie beten das goldene Kalb an. Gott schließt diesen Bund mit David und David wird ein Ehebrecher und ein Mörder. Gott kündigt einen neuen Bund an, seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Und sie schlafen ein, rennen weg und verleugnen ihn. 5-mal macht Gott einen Bund und die Menschen sündigen. 5-mal zeigt Gott seine Gnade und 5-mal lesen wir vom knallharten Versagen der Menschen, die Gott doch eigentlich so unglaublich reich beschenkt hat. Und dann gibt es in der Bibel einen 6. Bundesschluss. Und vor diesem Bundesschluss haben wir in der letzten Predigt über das erste Buch Mose gehört. Es ist der Bund mit Noah. Der Bund, in dem Gott Noah und sein Nachkommen versprach, diese Erde zu erhalten. Und auch Noah ist keine Ausnahme von der traurigen Regel in der Bibel, dass alle sechs Beschenkten kurz nach dem Bundesschluss in Sünde fallen. Und diese Begebenheit, wie jetzt Noah kurz nachdem Gott mit ihm einen Bund gemacht hat, in Sünde fällt, das wollen wir uns heute anschauen. Es ist die Geschichte, wie Noah sich betrinkt, sich nackt in sein Zelt legt, dann von seinem Sohn Ham dort gesehen wird, verspottet wird, worauf Noah dann hingeht und seinen Nachkommen, also Hams Nachkommen, verflucht. Ja, erst der Neustart. Alles ist doch gut jetzt nach der Sintflut, oder? Und jetzt direkt diese Katastrophe. Wir sehen daran gleich am Anfang zwei Dinge. Erstens, Noah wurde nicht gerettet, weil er in sich selbst besser war als die anderen Menschen. Ganz am Anfang der Sintflutgeschichte, in Kapitel 6, Vers 5, da lesen wir, dass alles Trachten der Gedanken des menschlichen Herzens alle Zeit nur böse ist. Das gilt auch für Noah. Der Unterschied zwischen Noah und den anderen Menschen ist nicht, Noah ist gut und die anderen böse, sondern es heißt so ausdrücklich in Kapitel 6, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Es war nicht wegen seines vorbildlichen Lebens, sondern trotz seines sündigen Herzens, dass Gott sagte, Noah werde ich erretten. Noah lebte dann tatsächlich einen großen Teil seines Lebens vorbildlich und gehorsam, aber das war nicht der Grund, warum Gott ihn rettete. Denn tief in seinem Herzen war Noah nicht besser als die anderen. Und das sehen wir in der Begebenheit von heute. Und das Zweite, was wir sehen, ist, die Sintflut hat die Sünde nicht ausgerottet. Ja, man könnte ja die Frage stellen, ist Gott mit der Sintflut nicht vielleicht gescheitert? Ja, war es vielleicht so, dass Gott sich überlegt hat, alle Menschen taugen nichts außer Noah. Ich setze all meine Hoffnung auf Noah. Und jetzt hat Noah Gott bitter enttäuscht. Ist es so gewesen? Nein, es ist nicht so gewesen. Gottes Absicht mit der Sintflut war es nicht, die Sünde aus dem Herzen der Menschen zu entfernen. Denn dazu ist keine Sintflut der Welt in der Lage. Die Sintflut sollte stattdessen zeigen, wie heilig und gerecht Gott ist und wie schlimm die Sünde der Menschen damals war. Aber was wir hier auch sehen, Herzensveränderung bewirkte sie nicht. Wir sehen das bei Noah und wir sehen das bei Noahs Sohn. Und wir sehen dann auch, dass der Tod, also die direkte Folge der Sünde, auch immer noch da ist. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Serien schaut, aber gute Serien haben immer Cliffhanger am Ende einer Folge. Ja, das bedeutet, dass die Folge häufig an der spannendsten Stelle aufhört, damit man auf jeden Fall weiterguckt. Und etwas Ähnliches finden wir auch in der Geschichte von Noah. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, könnt ihr mal zurückblättern zu Kapitel 5. Und da lesen wir in Vers 31 am Schluss über Noahs Vater Lamech. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Lamech, der Vater von Noah, stirbt also wie alle anderen in diesem Stammbaum in Kapitel 5 vorher auch. Mit Ausnahme von Henoch, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann kommt Noah in Vers 32. Dort heißt es, und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Stopp. Das Kapitel ist zu Ende. Im Gegensatz zu den anderen stirbt Noah hier nicht. Wir haben hier einen Cliffhanger. Und dann kommen die Kapitel 6, 7, 8 und 9 und die Geschichte der Sintflut. Und alle sterben, aber Noah stirbt immer noch nicht. Und dann kommt das Ende von Kapitel 9, Vers 28. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre und er starb. Die Sintflut hat die Sünde nicht ausgerottet und auch den Tod nicht. Im Gegenteil, Noah ist der Letzte, der über 900 Jahre alt wurde. Danach ging es mit der Lebenszeit der Menschen steil bergab. Sem zum Beispiel wurde nur noch gut 600 Jahre und dann ging es runter bis zu unserem heutigen Lebensalter von 70, 80, wenn es hochkommt, 90 Jahre. Die Sünde bleibt, und das sehen wir hier, eine Realität in dieser Welt. Ja, schon der Bund Gottes mit Noah hatte das ja gezeigt. Gott gab Regeln für das Miteinander sündiger Menschen. Er sagt zum Beispiel, dass jemand, der jemand anderen umbringt, auch umgebracht werden soll durch Menschen. Das bedeutet, Gott rechnet mit der Realität der Sünde. Sünde ist eine Tatsache im Leben von dir, im Leben von mir und im Leben von jedem von uns. Sünde ist etwas, womit wir umgehen lernen müssen. Und heute sehen wir die Sünde in Aktion im Leben von Noah. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht noch viel mehr darum, wie wir mit dieser Sünde umgehen können und sollen. Und das ist mein Thema für heute Morgen, vom Umgang mit der Sünde. Und ich habe drei Fragen an dich heute Morgen. Erstens, wie gehst du mit deiner eigenen Sünde um? Zweitens, wie gehst du mit der Sünde anderer um? Und drittens, wie geht Gott mit deiner Sünde um? Wie gehst du mit deiner Sünde um? Wie gehst du mit der Sünde anderer um? Und wie geht Gott mit der Sünde um? Dann steigen wir ein in unsere Begebenheit. Denn diese Begebenheit geht erstmal ziemlich gut los. Es geht erstmal überhaupt nicht um Sünde, sondern es geht um Gehorsam. Vers 18 lesen wir: Die Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Es war ja Gottes Auftrag an die Menschen, dass sie fruchtbar sind, dass sie sich mehren, dass sie sich auf der Erde verbreiten und dass sie dann über die Erde herrschen und diese Erde bebauen. Das war der Auftrag Gottes, den er Adam und Eva im Paradies gegeben hat. Das ist der Auftrag, der auch nach dem Sündenfall noch gilt. Und das ist der Auftrag, den Gott dann auch nach der Sintflut für Noah und seine Nachkommen wiederholt hat. Noah ist diesem Auftrag erst einmal gehorsam und seine Familie auch. Wir sehen hier, sie vermehren sich. Ja, Ham bekommt einen Sohn namens Kanaan, also Noah hat Enkel. Einerseits sehen wir daran den Gehorsam. Andererseits ist dieser Enkel bedeutend für die weitere Geschichte. Wir kommen nachher darauf zurück. Und es heißt dann weiter, dass die Nachkommen von Noah die ganze Erde bevölkern. Nicht nur Ham bekam einen Sohn, sondern alle Söhne Noahs bekamen Nachkommen und sie füllten tatsächlich die Erde. Sie sind Gottes Auftrag gegenüber gehorsam. Und Noah selbst, der fängt jetzt an, die Erde zu bebauen, wie Gott es gesagt hat. Er legt einen Weinberg an und keltert dann Wein. Und wenn wir also so diese ersten drei Verse der Begebenheit lesen, dann könnten wir denken, jetzt ist alles gut. Die Leute sind gehorsam gegenüber dem, was Gott möchte. Aber leider bleibt es dabei nicht. Denn ausgerechnet Noah fällt in Sünde. Und das bringt uns zum ersten Punkt: Wie gehst du mit deiner Sünde um? Vers 21: Als Noah aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Die Frage ist, was hat Noah hier konkret falsch gemacht? Es war nicht so sehr, dass Noah einfach Wein getrunken hat. Alkohol zu trinken wird im Alten und im Neuen Testament nicht verurteilt. Im Gegenteil, die Bibel erkennt an, dass uns Wein fröhlich machen kann, dass Wein manchmal medizinisch nützlich sein kann. Die Bibel betont, Wein ist eine gute Schöpfungsgabe Gottes. Sie ist sogar so gut, dass Gott gesagt hat, ich möchte sie für das Abendmahl verwendet haben. Aber die Bibel verschweigt auch nicht, dass Alkohol große Gefährdungen mit sich bringt. Wein in zu großen Mengen macht betrunken. Und dabei, und das macht die Bibel auch deutlich, ist nicht so sehr das Betrunkensein an sich das Problem, sondern dass man als Betrunkener nicht mehr sich selbst kontrollieren kann. Und dann tappt man ganz unvermeidbar in eine Menge von Sünden. Das Neue Testament macht deutlich, dass für einen Christen eine der wichtigsten Dinge Selbstbeherrschung ist. Dass wir besonnen unser Leben leben, darüber nachdenken und uns selber unter Kontrolle haben. Und zu viel Alkohol bewirkt das genaue Gegenteil. Und deswegen verurteilt sowohl das Alte als auch das Neue Testament zu viel Alkoholkonsum sehr scharf. Und wir sehen das hier. Noah verliert die Kontrolle über sich. Ja, der so vorbildliche Noah, der immer alles gemacht hat, was Gott wollte, der Gott geopfert hat, der mit Gott wandelte, der legt sich nackt in sein Zelt und fällt in einen komatösen Tiefschlaf. Und das widerspricht Gottes Auftrag ganz fundamental. Ja, dieser Auftrag, sich zu vermehren, zu herrschen und zu bebauen, das hat ja der Mensch nicht einfach so bekommen. Gott hat gesagt, lieber Mensch, im Unterschied zum Rest der ganzen Schöpfung sollst du mein Unterkönig sein. Du sollst diese Erde kultivieren, du sollst Kultur schaffen, du sollst Dinge schaffen, so wie ich Dinge geschaffen habe. Aber in der Anbetung von mir. Der Mensch soll also Kontrolle ausüben über die Erde. Und wie übt man Kontrolle aus über die Erde? Indem man in allererster Linie sich selbst kontrolliert. Zu viel Alkohol führt dazu, dass wir die Erde nicht mehr kontrollieren können, weil wir nicht mal mehr uns selbst unter Kontrolle haben. Es ist also quasi die völlige Verdrehung von dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Und es ist von daher nicht überraschend, dass die Bibel gerade Leiter vor zu viel Alkohol warnt. Im Alten Testament gibt es tatsächlich Einschränkungen, wie viel Alkohol man trinken darf, für Könige und für Priester, also für die Leiter des Volkes Gottes und für die Leiter des Gottesdienstes. Im Neuen Testament gibt es dieses Gebot für die Ältesten, also für die Leiter einer Gemeinde. Und Noah war damals sozusagen König und Priester in einem. Ja, er war der Chef der Welt und er war der, der für den Gottesdienst zuständig war und gab die Kontrolle völlig auf. Unfähig, jetzt Gottes Auftrag auszuführen, lag er stockbetrunken in seinem Zelt. Und er war das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich in seiner guten Absicht für ihn vorgesehen hatte. Und dabei erinnert Noah an Adam und Eva. Auch ihnen wurde ja eine Frucht zum Verhängnis, kurz nachdem Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hatte. Ja, wir sehen hier Noah, der sozusagen der Adam der neuen Schöpfung nach der Sintflut ist, ist kein Stück besser als der richtige Adam. Und wie konnte es so weit kommen? Das Interessante ist ja, wir sehen überhaupt nichts, was uns darauf vorbereitet. Es kommt völlig überraschend. Gott schließt diesen Bund mit Noah und seinen Nachkommen. Noahs Familie ist gehorsam, alle machen irgendwie alles richtig. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, passiert es. Anders als bei Adam und Eva erfahren wir nichts darüber, was Noah genau dazu brachte. Ja, bei Adam und Eva war das ja so, dass wir das Schritt für Schritt gesehen haben, wie Eva so mit dem Teufel diskutiert und der Teufel sie ganz geschickt immer näher zur Frucht hinbringt. Hier bei Noah lesen wir nichts davon. Es kam scheinbar ganz plötzlich. Genauso wenig, wie man als Leser damit rechnet, dass jetzt so etwas kommt, genauso wenig hat Noah vermutlich damit gerechnet. Was heißt es für uns? Ich denke, es heißt erstmal, dass wenn du von einer Sünde hörst, die dich schockiert, also zum Beispiel, dass irgendein vorbildlicher Christ in eine schwere Sünde gefallen ist, dann denke niemals, das könnte mir nie passieren. Du bist in Momenten, in denen du dich vielleicht am geistlich stabilsten fühlst, so anfällig für Sünde wie vielleicht niemals sonst. Ja, wir sind dann vielleicht sorglos. Wir denken, ach ja, das passiert anderen, die vielleicht noch nicht so weit im Glauben sind wie ich. Aber mir? Also mir könnte sowas doch nie passieren. Paulus warnt uns im 1. Korintherbrief ganz deutlich. Und er sagt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und Petrus warnt in seinem Brief, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Löwen können am besten die verschlingen, die überhaupt nicht damit rechnen, dass eine Gefahr da ist. Ja, und gerade Petrus ist ja der, der weiß, wovon er redet. Jesus hatte ihn kurz vor der Kreuzigung gewarnt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Die, die an Karfreitag hier waren, werden sich erinnern. Petrus war völlig selbstsicher. Selbst als Jesus ihm dann ganz konkret gesagt hat, du wirst mich heute noch dreimal verleugnen, Petrus. Mir könnte sowas nie passieren. Niemals, Jesus. Und das Ende dieser Geschichte ist bekannt. Die traurige Wahrheit ist, jeder Mensch, auch jeder Christ, ist zu jeder Sünde in der Lage. Wir denken oft, das gilt vielleicht für die Person rechts und links neben mir, aber für mich doch nicht. Oder? Rechne bei dir selbst mit dem Schlimmsten. Und rechne gerade in deinen scheinbar so starken Momenten damit, dass vielleicht gerade jetzt der Teufel kommt, um dich zu erwischen. Gerade das waren oft die Momente, wo die Glaubenshelden in der Bibel tief gefallen sind. Diese Momente, wo sie vielleicht noch unter dem Eindruck standen, Gott ist zu mir gekommen und hat einen Bund mit mir gemacht. Sorglosigkeit. Wie gehst du mit deiner eigenen Sünde um? Und die Antwort aus dem Wort Gottes für heute, aus dem Abschnitt heute ist, nimm Sünde. Nimm dein Potenzial zur Sünde zu jedem Zeitpunkt deines Lebens ernst. Aber Noahs Sünde ist hier noch längst nicht alles. Es wird nämlich noch schlimmer. Kapitel Vers 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Ja, was wir hier haben, ist den Ham. Und er sieht seinen Vater und er fängt an zu lästern. Und das bringt uns zur zweiten Frage heute Morgen. Wie gehst du mit der Sünde anderer um? Wisst ihr, was auffällig ist? Der Umgang von Ham mit Noahs Sünde wird von der Bibel viel ernster gesehen als die Sünde von Noah. Manche Ausleger hat das dazu gebracht, dass sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass Ham einfach nur seinen nackten Vater gesehen hat und dann den anderen davon erzählt hat. Da muss irgendwas Schlimmeres passiert sein. Man hat dann vermutet, dass dieser Ausdruck Ham sah die Blöße seines Vaters, dass das bedeutet, so ganz versteckt, dass Ham in Wirklichkeit sexuelle Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt habe. Aber das ist Spekulation. Davon steht hier nichts. Ich bin davon überzeugt, dass Hams Sünde eine andere war. Eine viel verstecktere Sünde. Hams Problem war, er sah die Sünde von jemand anders und begann sie für sich zu nutzen. Er begann die Sünde eines anderen für sich selbst auszuschlachten. Er kam so zu seinen Brüdern. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber sowas wie, oh Mann, krass. Jungs, ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Der Papa, der liegt gerade stockbesoffen und splitterfasernackt im Zelt. Ey, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Später sagt Gott im fünften Gebot, du sollst deine Eltern ehren. Und der Heidelberger Katechismus erklärt, wo er dieses Gebot erklärt, so treffend, dass das bedeutet, auch mit den Schwächen und den Fehlern der Eltern Geduld zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als kleines Kind habe ich geglaubt, meine Eltern wären sündlos. Im Gegensatz zu mir. Aber das sind sie nicht, habe ich später gelernt. Und mittlerweile habe ich gelernt, auch ich als frisch gebackener Vater bin das nicht. Und trotzdem sollen wir unsere Eltern ehren. Übrigens auch alle anderen Autoritäten, die Gott über uns eingesetzt hat. Lehrer oder Professoren oder Ausbilder oder Älteste. Und obwohl es vielen von uns vermutlich zurzeit nicht leicht fällt, auch die Regierenden. Aber vielleicht war Hams Sünde gegen das fünfte Gebot gar nicht das Kernproblem, sondern dass er hinging und die Sünde eines anderen für seine eigenen Zwecke missbraucht. Wenn man das tut, die Sünde eines anderen zu missbrauchen für sich selbst, dann ist die Bibel immer sehr hart im Urteil. Oftmals ist gerade dann dieses bekannte Bild vom Balken und vom Splitter in den Augen sehr, sehr aktuell. Ja, du siehst den Splitter im Auge eines anderen und lässt dich darüber stundenlang aus. Aber den Riesenbalken in deinem Auge, den siehst du nicht. Einmal wurde eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, zu Jesus geschleift. Wir haben das eben gelesen. Und die Frage war von diesen Leuten, was würde Jesus jetzt tun? Lauter Leute, die von sich selbst dachten, also mir könnte sowas in meinem ganzen Leben niemals passieren. Mir doch nicht. Jesus war der Frau gnädig. Er hat ihre Sünde nicht schön geredet. Er hat sie am Ende ganz knallhart dazu aufgefordert, sündige in Zukunft nicht mehr. Aber er war knallhart zu den ganzen Frommen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Auf geht's. Jesus hatte diese Leute durchschaut. Sie hatten die Frau nicht zu Jesus gebracht, weil sie Gottes Gerechtigkeit wiederherstellen wollten. Sie wollten Jesus aufs Glatteis führen und dafür nahmen sie jetzt diese Frau. Sie missbrauchten die Sünde der Frau für ihre eigenen Zwecke und Gott ist deswegen knallhart in seinem Urteil. Und damit stellt sich für dich die Frage, wie gehst du damit um, wenn du von Sünde in der Gemeinde erfährst? Es kann echt krasse Sünde sein. Und trotzdem kann es sein, dass dein Umgang mit dieser Sünde vor Gott schlimmer ist als die Sünde selbst. Aber wie soll man jetzt positiv mit Sünde anderer umgehen? Und das zeigen uns in dieser Geschichte Sem und Japhet, die beiden anderen Söhne von Noah. Vers 23. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Es geht darum, Sünde zuzudecken. Sem und Japhet ehren ihren Vater, indem sie alles versuchen, seine Nacktheit nicht zu sehen. Sie lästern nicht mit ihrem Bruder und sie sorgen dafür, dass auch niemand anders die Nacktheit von Noah sieht. Sem und Japhet zeigen hier die Liebe zu ihrem Vater, indem sie seine Sünde zudecken. Ich denke, viele von euch werden diesen Vers kennen. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Er taucht interessanterweise zweimal in der Bibel auf, einmal im Alten Testament, im Buch der Sprüche und einmal im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief. Und die Sünde anderer Menschen zuzudecken, das ist gar nicht so leicht in der Praxis. Und dazu kommt, das ist nicht alles, was die Bibel zu dem Thema Sünde anderer zu sagen hat. In Epheser 5, Vers 11 zum Beispiel steht scheinbar das genaue Gegenteil. Da lesen wir: Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Was denn jetzt? Sollen wir zudecken oder sollen wir aufdecken? Die Antwort lautet beides. Beziehungsweise manchmal ist es richtig, Sünde zuzudecken, manchmal ist es richtig, Sünde aufzudecken. Aber wann gilt was? Wie so oft braucht man dafür Weisheit von Gott? Wisst ihr, jede Situation im Leben ist anders. Und man kann das pauschal nicht sagen. Und doch möchte ich euch einige Prinzipien zeigen. Zudecken ist zum Beispiel dann häufig sinnvoll, wenn es kleinere Sünden sind, die anderen Menschen kaum oder gar nicht schaden. Du bekommst es mit, aber es hat jetzt keine große Auswirkung auf andere. Ja, zum Beispiel, wenn wir in unsere Geschichte gehen, Noah lag da in seinem Zelt und hat geschlafen, er hat nicht randaliert, er ist jetzt nicht gröhlend durch die Gegend gelaufen, kein anderer hat an dieser Situation Schaden genommen. Aufdecken auf der anderen Seite ist dann richtig, wenn die Sünde Auswirkungen auf andere hat. Ja, wenn zum Beispiel ein Ehemann seine Frau misshandelt und du das mitbekommst, dann geht es nicht darum, das zuzudecken, sondern dann darfst du gar nicht schweigen. Es gibt auch Sünde, die sollte man am Anfang vielleicht zudecken, aber wenn man merkt, es wird mehr und mehr und die Person lässt es nicht, dann sollte man sie aufdecken. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Nehmen wir an, da ist jemand in der Gemeinde und der lästert über andere. Es sind jetzt keine besonders schlimmen Dinge, aber es ist einfach blöd in der Gemeinde. Und du bekommst es mit. Dann ist es vielleicht am Anfang angebracht, das erstmal zuzudecken, der Person zu vergeben und keinen Aufstand zu machen. Aber die Sache hört nicht auf. Und dann ist es beim nächsten Mal dran, die Person anzusprechen. Ja, erstmal alleine. Ja, und was man dann tut, ist, man deckt es vor der Person auf und sagt, du, ich weiß, was da abgeht, aber man deckt es bewusst vor den anderen immer noch zu. Und nehmen wir an, es geht trotzdem weiter, dann wäre es irgendwann sinnvoll, mit jemand Zweiten zu der Person zu gehen oder die Ältesten zu informieren. Dann heißt es langsam aufzudecken. Und ich befürchte, dass wir Christen oft ziemlich gut darin sind, das genau zu vertauschen. Kleine Sünden aufzudecken, indem wir vielleicht darüber lästern. Hast du schon wieder gehört, was der oder die schon wieder gemacht hat? Und größere Dinge einfach unter den Teppich zu kehren. Wie genau der richtige Weg aussieht, wann es dran ist zuzudecken, wann es dran ist aufzudecken, wie gesagt, dafür braucht es Weisheit. Es kommt auf die Situation an, da gibt es nicht die eine Lösung, so muss man es immer machen. Aber ein Prinzip ist wichtig. Wenn du Sünde mitbekommst, in der Gemeinde zum Beispiel, dann schau dir die sündigende Person an und liebe sie. Und dann schau dir die Menschen an, auf die diese Sünde Auswirkungen hat und liebe diese Menschen. Und dann entscheide, was jetzt hier richtig ist. Für heute sehen wir an Sem und Japhet oft in unserem Leben ist Sünde zuzudecken der richtige Weg. Und was wir noch sehen an Ham ist, über Sünde zu lästern, ist immer der falsche Weg. Aber wie können wir das überhaupt machen? Warum können wir überhaupt so mit Sünde umgehen, dass wir sie zudecken? Und die Antwort darauf lautet, du kannst es nur, weil Gott mit deiner Sünde umgegangen ist. Das bringt mich zum dritten und letzten Punkt und der Frage, wie geht Gott mit Sünde um? Als Noah erfahren hat, was passiert ist, da ist er hingegangen und er hat Fluch und Segen ausgesprochen. Und wenn man das zuerst so liest, könnte man denken, dass natürlich Noah seine beiden guten Söhne gesegnet hat und seinen bösen Sohn verflucht hat. Aber wenn wir genau lesen, stellen wir fest, weder das eine noch das andere stimmt. Schauen wir uns den ersten Fluch an. Verflucht wird interessanterweise nämlich nicht Ham, der das ja gemacht hat, sondern einer seiner Söhne. Ham hatte viele Söhne und einer wird verflucht, nämlich der Kanaan. Vers 24, als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, da sprach er, verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Hier und dieser Fluch über Kanaan, der wird schon die ganze Zeit in dieser Begebenheit vorbereitet. In Vers 18 haben wir gelesen, dass Kanaan der Sohn Hams ist. Man könnte sich fragen, wen interessiert das hier? Vers 22 wird Ham als der Vater Kanaans bezeichnet. Wieder die Frage, was interessiert das hier? Aber jetzt in Vers 25 erfahren wir, warum das so betont wird. Es ist Kanaan, der den Fluch abbekommt dafür, dass sein Vater gesündigt hat. Und die Frage ist, warum Kanaan? Wir kommen später auf diese Frage zurück und gehen zuerst mal zu der Frage, was bedeutet denn dieser Fluch? Manche haben daraus geschlossen, dass Afrikanern anderen Völkern gegenüber minderwertig sind. Ja, ganz grob gesagt kann man sagen, die Völker so des vorderen Orients, die stammen von Sem ab, die Völker Europas von Japhet, und die Völker Afrikas von Ham. Und deswegen sind immer wieder Menschen hingegangen und die haben gesagt, schaut doch mal in diese Geschichte, hier sieht man, warum Menschen mit schwarzer Hautfarbe weniger wert sein als Menschen mit anderer Hautfarbe. Ja, sie werden ja schließlich verflucht. Und außerdem betont die Bibel hier doch in den Versen 26 und 27 gleich zweimal, dass die Nachkommen Hams die Knechte der anderen sein sollen. Deswegen muss es doch erlaubt sein, Menschen mit schwarzer Hautfarbe zu versklaven oder zumindest zu diskriminieren. Aber das ist Unsinn. Nirgends und schon gar nicht hier lehrt die Bibel, dass der Wert eines Menschen von seiner ethnischen Herkunft oder von seiner Hautfarbe abhängt. Anders formuliert, die Bibel lässt sich an keiner Stelle benutzen, um Rassismus zu rechtfertigen. Ganz im Gegenteil, da alle Menschen von Adam und später von Noah abstammen, sind alle Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen und deswegen sind alle Menschen von gleichem Wert. Aber was bedeutet dieser Fluch dann? Kanaan sei verflucht und der Knecht der anderen. Und die Antwort erfahren wir dann, wenn wir dahin zurückkommen, warum hier bei dem Fluch ständig von Kanaan und nicht von Ham die Rede ist. Das ist doch die Frage. Der Punkt ist, Kanaan war der Stammvater der Kanaaniter. Und die Kanaaniter, die lebten ausgerechnet in dem Land, das Gott später seinem eigenen Volk versprochen hatte. Sie tauchen immer wieder in der Bibel später auf. Die Kanaaniter waren Feinde Gottes, sie waren Götzendiener. Und das heißt, viele Jahre später lebte das Volk Israel, das übrigens von Sem abstammt, und das Volk Kanaan, das von Ham abstammt, in demselben Landstrich. Die einen waren Gottes Volk, das Volk Israel, die anderen waren Gottes Feinde. Ja, und wenn ihr euch erinnert an die vorherigen Predigten, das ist die Zweiteilung der Menschheit, die wir seit dem Sündenfall sehen. Die Freunde Gottes, die Nachkommen der Frau, und die Feinde Gottes, die Nachkommen der Schlange. Und diese konkrete Zweiteilung, ja, in das Volk Israel auf der einen Seite, Nachkommen Sems als Freunde Gottes, und wir haben hier die Kanaaniter als die Feinde Gottes, und das finden wir zum ersten Mal hier. Das wird nachher das zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose und dann vor allem auch das Buch Josua und das Buch Richter prägen. Dieses Gegeneinander von Gottes Volk und den Kanaanitern. Und hier finden wir die Wurzel. Wir haben gesehen, die Sintflut hat die Sünde nicht ausgerottet. Und jetzt sehen wir zusätzlich, dass die Menschheit sich weiter in diese beiden Gruppen teilt. Es ist nicht nach Hautfarbe sortiert, sondern danach, wie man zu Gott steht. Die Freunde Gottes und die Feinde Gottes. Darum geht es hier, wenn Noah seinen Fluch über Kanaan ausspricht. Und deswegen liegt hier auch der Schwerpunkt eben nicht auf Ham und auf allen seinen Nachkommen, sondern vor allem auf Kanaan, dem einen Nachkommen, der dann mit seinem ganzen Volk, mit denen, die von ihm abstammten, in dem Land lebt, was Gott seinen Freunden versprochen hat. Und auf der anderen Seite segnet Noah. Ja, wir haben schon gesehen, beim Fluch würde man doch eigentlich damit rechnen, dass Gott den Ham verflucht, er verflucht aber den Kanaan. Beim Segen würde man damit rechnen, dass Gott Sem und Japhet segnet. Aber auch das tut er nicht. Er segnet stattdessen Gott. Vers 26. Und weiter sprach Noah, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Im Hebräischen, also in der Sprache, in der das Alte Testament ursprünglich geschrieben war, ist das Wort für segnen und das Wort für preisen dasselbe. Ja, wenn es um Gott geht, dann übersetzen unsere Bibeln mit preisen. Wenn es um einen Menschen geht, dann übersetzen unsere Bibeln mit segnen. Aber es ist dasselbe Wort. Und hier lesen wir, dass Gott, dass Noah Gott preist, beziehungsweise eigentlich ihn segnet. Und warum preist Noah Gott und nicht seine Söhne? Die Antwort ist, weil er weiß, dass Sem und Japhet zwar richtig gehandelt haben, aber dass sie auch nicht die Rettung für die Freunde Gottes sind. Sem und Japhet sind nicht der Nachkomme der Schlange, der Nachkomme der Frau, auf den alle Freunde Gottes seit Adam und Eva sehnsüchtig warten. Der Nachkomme der Frau, das war nicht Sem, das war auch nicht Japhet, der Nachkomme der Frau ist Gottes Sohn selbst, Jesus Christus, der wahre Nachkomme Sems. Ja, wir sehen hier, wie Sem und Japhet sehr vorbildlich an ihrem Vater gehandelt haben. Aber sie waren nicht sündlos. Sie bedeckten zwar die Sünde ihres Vaters, aber machten es nur oberflächlich. Durch sein Blut bedeckt der bessere Sem unsere Schuld vor dem Vater, wirklich und endgültig. Wir haben gesehen, wir können und sollen Sünde zudecken. Manchmal sollen wir sie auch aufdecken. Wir sollen Sünde bekennen und wir sollen Sünde sein lassen. Aber wir können Sünde niemals ungeschehen lassen, machen. Wir können Sünde niemals wirklich bedecken. Aber das tut Jesus für dich. Weil er am Kreuz gestorben ist und weil er jetzt in dieser Sekunde vor seinem Vater steht, für dich eintritt und deine Sünde vor ihm zudeckt. Wie Noah stehst du nackt und im übertragenen Sinne betrunken, unkontrolliert vor Gott. Du hast nichts zu bringen. Du solltest dich eigentlich in Grund und Boden schämen. Und dann steht da Jesus und er deckt dich zu mit seinem Blut. Noah wird hier zum Propheten. Er sieht hier eine Zukunft für die Nachkommen Sems, also für das Volk Israel. Nur 3 Kapitel später sehen wir, wie Gott mit einem von Sems Nachkommen, mit Abraham, seine Geschichte des alten Bundes beginnt. Er schafft ein großes Volk daraus und diese Geschichte dieser Nachkommen Sems, die zieht sich dann durch das gesamte Alte Testament. Aber Noah blickt noch weiter voraus. Er blickt in eine Zeit, wo auch die Nachkommen Japhets mit den Nachkommen Sems zusammenzelten. In anderen Worten, es kommt eine Zeit, da wird es für Menschen aus allen Völkern möglich werden, miteinander als Gottes Freunde im übertragenen Sinn zu zelten. Vers 27, Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Menschen aus allen Völkern dürfen zusammen in der Gegenwart Gottes zelten. Das ist das, was wir heute Morgen hier tun. Und auf der anderen Seite, wer im Herzen Kanaaniter bleibt, es geht hier nicht um ethnische Abstammung, sondern wer im Herzen ein Feind Gottes bleibt, der bleibt unter dem Fluch. Dessen Sünde bleibt aufgedeckt vor Gott. Aber die, die wie Sem und Japhet Gott nachfolgen, die dürfen miteinander vor Gott zelten als seine Freunde. Und da mögen manchmal die Kanaans dieser Welt viel, viel stärker wirken, viel, viel mächtiger. Sie mögen viel, viel mehr sein. Auf Dauer sind sie nichts anderes als Knechte. Und das nicht, weil die Sems und die Japhets besser sind. Wie gesagt, nicht sie werden gesegnet, sondern ihr Gott. Aber in dieser Geschichte sehen wir, wie ihr Glaube Frucht trägt. Als sie die Schuld ihres Vaters zudecken, weil sie wissen, dass ihre Schuld zugedeckt ist durch den, der in diese Welt kam, um unter uns zu zelten. Wir haben gesehen, Jesus war der, der unter uns zeltete und unsere Schuld bedeckte, damit wir als seine Freunde miteinander vor ihm zelten dürfen und gegenseitig anfangen, unsere Schuld zu bedecken. Und das geht so lange, bis eines Tages Gott das neue Jerusalem vom Himmel her auf diese Erde herabschickt. Und Johannes sieht das und er berichtet in Offenbarung, Kapitel 21, ab Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jetzt zelten wir miteinander vor Gott. Dann zelten wir miteinander zusammen mit Gott. Und weil Gott mit unserer Sünde umgegangen ist, wirst du dann, wenn das eingetreten sein wird, keinen Umgang mehr mit Sünde haben müssen. Amen.